Scharfenhöhlisch.
Okay, herzlich willkommen zu unserer zweiten Episode vom Scharfen Urlisch mit Julie und mit mir. Und auch diese Episode haben wir natürlich in einer Vite.
Richtig, und das gehört zu Adrian Hahn. Adrian ist Deutsch-Lützebäuerin und ist ein bisschen überall an der Welt daheim, aber heimst du ein bisschen mehr zu New York, heimst du ein bisschen mehr in Deutschland. Und hat also eben Schauspielerin und Sängerin und hat da eine ganz interessante Karriere auch hingelöst.
Und wir kommen direkt, wie gesagt, bei der ersten Rubrik. Es geht scharf geschossen. Der Test, Adrian, wir brauchen kurz Antwort von dir. Wir stellen kurz vor, indem du auch kurz antworten. Bist du bereit?
Jo. Es geht scharf geschossen.
Num.
Adrian Hahn.
Alter?
42.
Manhattan oder Bronx?
Manhattan.
Europa oder USA?
Oh, das ist... Im Moment Europa.
Kaffee oder Disco?
Kaffee.
Sex mal Max?
Nein.
McDonald's oder In-N-Out?
In-N-Out.
YouPorn oder Pornhub?
Pornhub.
Julie oder Chris?
Oh, das ist aber jetzt gemein. Julie.
Yes, yes. Aus... Weiter. Kacheln oder bestellen?
Kacheln.
Superkraft flehen oder Gedanken lesen?
Gedanken lesen.
Spotify oder YouTube?
YouTube.
Drake oder Pink Floyd?
Pink Floyd.
Hund oder Katz?
Katze.
Sangen oder tanzen?
Sangen.
Brad Pitt oder Sir Ian McKellen?
Sir Ian McKellen.
Soweit zu unseren schnelle frohe schnellen Antworten. Und wir gehen direkt über an unseren Schmanschen Eck, weil Julie kredenzt uns ein Drips für ein bisschen aufzukillen.
Ja, und wir erinnern uns kein ausländischer Bär dabei, das kann aus den schottischen Bär. Und das gut klar, und dafür gebe ich so, wir machen einen Direktop, für das nicht nach Mivo angeht.
Machen wir.
Sie wirklich gespannt, weil ich schon noch keine Ahnung, wie den heute schmeckt, gell?
Gut. Das ist nicht so gut. Ja, dann.
Prost.
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 Ja.
Also ist noch okay. Wir hatten schon schlimmer okay.
Genau.
Du hast dich mal enger froh, direkt ein bisschen zu schwer geduldet. Nur wir gehen kurz auf als Rubrik, es geht scharf geschossen an Europa oder USA. Du hast dich wirklich schwer geduldet. Für war doch vielleicht?
Ja, natürlich ist es zurzeit in den USA natürlich politisch ganz katastrophal, natürlich coronamäßig katastrophal und ich bin... Ja, zurzeit auch nicht umsonst länger in Europa. Mal abgesehen davon, dass es hier wieder losgeht mit Auftritten und in den USA nichts passiert. Und also da ist wirklich alles komplett tot. Ja.
Wie war das dann nur die Zeit, nicht dort zu sehen, zu New York? Auch vielleicht einfach vom Duheim hier, vom Duheim-Gefühl.
Also ich war sehr traurig am Anfang des Jahres. Also ich habe es richtig auch vermisst und ich hatte sehr ein schweres Herz sozusagen. Und muss auch sagen, ich habe das ein oder andere Mal doch sehr schwer schlucken müssen, weil erstens habe ich da ja auch viele Freunde und es waren auch sehr viele Freunde von mir erkrankt. Und dann einfach mit anzusehen, was aus dieser Stadt, die ich wirklich liebe und die so viel Dynamik hat, Kultur, wie sie einfach vor... Ja, den Augen der Welt dahin siecht. Und das war für mich sehr hart. Und natürlich, abgesehen davon, brauche ich ja auch irgendwo dieses New York. Also ich komme hier schon auch gerne nach Europa. Ich bin ja auch durch und durch Europäerin mit meinem Wohnsitz hier in Luxemburg und in Deutschland, dass ich das habe und dass ich eben auch auftreten kann in Europa. Und das finde ich auch toll. Aber ich bin eben, I'm a New Yorker. Also ne, seit 23 Jahren jetzt da und ich drehe viel auf. Ich habe natürlich... Irgendwo auch da mein Leben, also ja, hier auch. Also ich habe so ein bisschen das Glück, das haben auch nicht viele, dass sie quasi so sich so eine Welt drüben und hier aufgebaut haben. Und das ist natürlich schon so ein bisschen das Schöne, dass man halt so beide Welten hat.
23 Jahre zu New York, auch noch generell viel rund um die Welt gereist. Wir wollen auch für dich, also kommen wir gleich noch drauf, für dich mal ein bisschen in Dufang zurückkommen. Wie bist du auf die Schauspielerei gekommen? Wie hast du angefangen?
Also ich fing ja schon eigentlich im Kindergarten damit an. Also ich habe immer geschauspielert und gesungen, vor allem auch. Und meine Eltern haben das auch irgendwie gefördert. Ich habe im Orchester gespielt in der Schule. Ich war in der Theater-AG. Ich habe dann mit 17 auch meinen ersten Gesanglehrer gehabt, weil ich halt eine Gesangsstimme hatte und bin ja auch im Prinzip über die Schauspielerei zum Gesang hauptsächlich dann gekommen. Ich habe dann meinen Eltern gesagt, mit 14 schon, dass ich unbedingt nach New York möchte und da Gesang und Schauspiel studieren möchte. Und dann hat meine Mutter gesagt, klar. Mein Vater hat dann sofort gesagt, ja, wenn du das machen willst, dann aber konsequent. Und ich wusste halt eigentlich immer, dass ich das machen wollte. Eigentlich schon in der Grundschule, im Gymnasium und ja, und das wurde ja, wie gesagt, auch gefördert. Ich habe Ballett gemacht, ich war in der Tanzschule, ich habe alles Mögliche ja schon getan im Vorfeld. Und dann bin ich tatsächlich nach dem Abitur auch rübergegangen und bin dann im Prinzip da geblieben, natürlich dann auch immer mal wieder in Europa gewesen und habe mir dann so im Prinzip das aufgebaut, dass ich also vom reinen Schauspiel schon in Musicals zuerst mitgespielt habe und dann Jahre später meine eigenen Programme halt entwickelt habe. Und so bin ich jetzt im Prinzip Solo Entertainer oder Konzertsängerin und habe meine eigenen Shows, meine eigenen Konzerte, die ich im Prinzip mache und durch die Welt reise damit auch.
Du hast doch nur geschwart, eben mal eben dann auch River gehen und eben noch von alles das ganz genau lehren. Du warst eben mal auf der Hochschule für Musik und Tanz zu Köln.
Ja, also jein. Ich hatte, mein Gesanglehrer war daher. Das heißt, ich habe mit dem privat 14 Jahre Gesangunterricht auch gemacht. Also wenn ich dann hier war und im Prinzip habe ich aber meine Schauspiel- und Gesangsausbildung an der American Academy of Dramatic Arts abgeschlossen. Und und habe dann mich aber auch weiter noch gebildet an der Juilliard School und hatte immer mal wieder verschiedene Gesanglehrer.
Juilliard School, ganz renommiert schon, wie Julie mal gesagt hat, ich habe nicht so viel Ahnung. Aber was muss ich machen, für du Ugeholz, für du ranzukommen?
Also es ist ja so, man macht eine Aufnahmeprüfung im Prinzip, wenn man an eine Schule möchte und dann wird ausgefiltert. Also es werden nicht so viele genommen. Also in meinem Fall war ich die einzige Deutsch-Luxemburgerin meines Jahrgangs, die genommen wurde und wir haben mit 120 Leuten begonnen. Und nach dem ersten Jahr wurden dann 65 ausgefiltert und das heißt, dann haben wir dann noch mit dem Rest haben wir dann weitergemacht im Prinzip. Aber letzten Endes, wenn man sich ganz genau mal überlegt, auch das heißt alles nichts. Es gibt Leute, die haben nie eine Schauspielschule besucht oder, also bei Schauspielen ist es eher noch so, bei Sängern, gut, es gibt natürlich auch im Gesangsfeld ein Riesenfeld. Klar, in der Klassik, da muss man irgendwo schon zur Schule gegangen sein, aber es gibt viele, viele andere Dinge, wo die Leute nie in der Schule waren. In Amerika ist es auch so, es gibt viele Schauspieler, auch berühmte Schauspieler, Jack Nicholson zum Beispiel ist das beste Beispiel, dem haben sie immer gesagt, du kannst nicht schauspielen, geh weg, geh weg, geh weg. Der hat nie Rollen bekommen, der war nie auf einer Schauspielschule. Ja, und ist einer der erfolgreichsten Schauspieler aller Zeiten. Also das ist gerade im Schauspielerberuf, finde ich, das ist nicht unbedingt notwendig. Es gibt so viele Faktoren, wie man zum Theater oder zum Film kommt. Ich würde aber eher sagen, dass es in Europa schon noch eher so ist, dass die Leute eigentlich an die öffentlichen Bühnen nur gelangen, wenn sie auf einer Schauspielschule waren. Also ich habe noch nicht gehört, muss ich ganz klar sagen. Und ich kenne ja jetzt auch einige Schauspieler, die ohne Schauspielausbildung zum Beispiel an einer deutschen Bühne spielen. Das habe ich noch nicht gehört. Also ich kenne keinen, ja. Mhm. Also Amerika ist nochmal anders, ne? Da muss es einfach.
Ja, aber wie immer.
Ja, gut, aber ich wollte das halt schon, also vielleicht auch, weil wir ja, ne, ich meine, mein Vater ist der letzte Boy in der Familie, ne? Und irgendwo hat der auch klar immer so, der hat zwar sehr viel Freiheiten gelassen, aber es war schon immer klar, die Schule ist eine wichtige Sache.
Eine Aufsicherung.
Ja, genau. Und auch irgendwo so eine Basis haben. Und ich muss auch sagen, für mich war das als 19-Jährige auch absolut notwendig, dass ich irgendwo sage, ich gehe auf eine Schule und ich mache dann da mein Ding und ich bekomme so Erfahrungen und ich lerne ja auch da viel. Also gerade, selbst wenn mein Englisch quasi auch damals perfekt war, weil ich auch viel im Austausch gewesen bin in Amerika oder in England, so im Jugendaustausch und so. Aber man lernt ja schon nochmal, also wenn man, gerade wenn man Ausländer ist, so richtig das Amerikanische und wie man spricht und den Akzent los wird und solche Dinge. Und dann auch viele Dinge über seinen Körper und über Ernährung und das wusste ich alles vorher, das habe ich vorher nie, da habe ich mich mit nicht beschäftigt mit 19.
hat Jolo nicht gedacht, dass in so viele Sachen muss, also auch nur von Ernährung oder
ja, wow, klar, okay, klar, es geht natürlich auch um Ernährung und da hat man auch eben drauf geachtet, ne, you are what you eat, und auch, dass man halt sich besser fühlt, wenn man so und so isst und so zum Beispiel jetzt und natürlich lernt man auch Schauspielmethoden und natürlich, gerade im Gesangsbereich lernst du natürlich auch verschiedene Gesangstechniken, wobei ich sagen muss, mir persönlich hat das damals nicht so gut getan, diese Musical-Ausbildung, weil meine Stimme ist eine sehr, sagen wir mal, eher klassisch angehauchte Stimme, die sehr, ja, Bel Canto ist jetzt, sagen wir mal, diese Methode. Und ich habe mich schon, ich sag mal, in dieses Musical, wie es früher noch gesungen wurde, das wird ja heute so nicht mehr gemacht. Okay. Heute ist es ja eher so Pop, das ist also gar nicht meins eigentlich, wobei ich heute auch eher Pop singen kann als früher, weil ich einfach meine Stimme einfach so über die Zeit sich halt, ne, weiterentwickelt hat und so. Aber früher war das halt so, naja, da hat man sich dann auch schwerer getan mit solchen Popgeschichten und im Musical habe ich natürlich dann auch viel gesungen. Allerdings war das in den 90er Jahren, ich meine, ich bin ja schon ein bisschen älter als ihr alle, ne? noch anders. Heute sind das alles natürlich, ich sag mal, die Musical-Szene, das sind in der Regel sehr, sehr viele junge Leute, die Pop singen und solche Sachen, dass man halt auch klassische Musicals wie Les Misérables heute mehr mit einer Popstimme darstellt, als das früher der Fall war. Und da, deswegen wäre ich heute eigentlich da die falsche Besetzung. Wenngleich ich natürlich nach wie vor sagen würde, ach, ich würde schon ganz, ganz gerne nochmal vielleicht so eine Hauptrolle singen, aber ich bin auch zu beschäftigt, ehrlich gesagt, um meine Solo-Karriere jetzt an den Nagel zu hängen.
Der Tejan Mann, das ist noch als gutes Solo. Du hast schon angeschaut, Lümmert Musical, du hast aber auch Musicals gesungen.
Genau.
Und wo war das, also wo warst du denn dort?
Ich habe einige Broadway-Tourneen gemacht tatsächlich, also Les Misérables und Evita und Cats und Christmas Carol. Aber wie gesagt, das ist auch schon viele Jahre her.
Trotzdem, aber trotzdem, also weil das einfach auch nicht so dox, dass ich dann eben denke, Person hört, die aber trotzdem an einer Broadway-Produktion so Mod gemacht hat. Was war dann du zum Beispiel deine Lieblingsrolle von den Musical-Rollen, die du gespielt hast?
Fantine in Les Misérables natürlich.
Okay, also einfach ein cool Roll.
Genau.
Also wenn ich ein bisschen kann, also ich kann den Film auch.
Ja,
die kann Joke, das ist auch ganz cool. Dafür. Ja, effektiv ein...
Ja. Außer so glamourös, wenn sie statt vier stellt.
Nee, also glamourös ist das irgendwie gar nicht. Also man muss sich, also ich muss sagen, es ist schon schön in Amerika zu arbeiten. Weil die Leute, also man ist dann wie eine große Familie und man muss auch sagen, das läuft sehr entspannt ab. Es kommt natürlich auch darauf an, ich hatte auch einige, sagen wir mal, Choreografen, die waren wirklich hardcore und die waren auch nicht lustig und das war sehr, sehr schwierig, mit denen zu arbeiten. Aber generell gesehen sind die Amerikaner sehr locker und manchmal auch sehr chaotisch und undiszipliniert. Also man würde gar nicht glauben, also man probiert für so eine Show 3 Wochen oder 4 Wochen und es ist unfassbares Chaos und man denkt, das kann nicht sein, morgen ist Broadway-Premiere oder so, das kann nicht sein, hier es ist alles total chaotisch und keiner weiß eigentlich so richtig, was los ist und die Leute sind sehr undiszipliniert. Also ich muss sagen, die Amerikaner sind sehr undiszipliniert, das ist einfach so, ja. Und dann kommt man da so hin, so ich sag jetzt mal als Europäerin oder so, ich sag mal mit diesem, da hieß es dann immer, oh, you're so German, you're so prepared. You're always so overprepared, haben sie immer gesagt, ne? Ja, aber das war so, ich kam zur ersten Probe und ich habe alles gewusst, ich habe alle meine Lines, ich wusste alles auswendig, so wie man sich halt so denkt, ne? Und dann kam da wirklich, da kamen Leute und auch wirklich bekannte Leute, die waren sowas von unvorbereitet, wo ich dachte, das kann nicht sein, dass die Leute hier so arbeiten. Also für mich war das manchmal anstrengend, auch mit meinem Gegenüber zu arbeiten, der dann seine Lines nicht konnte, also seine Zeilen, ja, oder irgendwie immer rumgealbert hat und so. Klar, man ist da auch auf Zeitdruck, aber jetzt kommt der Knaller und das ist jetzt das Interessante an den Amerikanern, was kein Europäer hinkriegt. Also die Amerikaner sind chaotisch, aber wenn es drauf ankommt, dann bam. Und dann sind es die besten Produktionen der Welt. Ja, und ich meine, das können die Amerikaner einfach. Die können Show machen. Die wissen, wie man eine Show macht und wie man super Musicals und solche Sachen produziert. Und in Europa finde ich das genau andersrum. Da ist es ja eher sehr diszipliniert und dann ist Tada da und jeder ist vorbereitet und sonst wie. Aber ich finde, da fehlt manchmal einfach so ein bisschen die Lockerheit. Da fehlt ein bisschen mehr auch so dieses sich gehen lassen. Ne? Also auch in Rollen, egal ob es jetzt jemand ist, der, sag ich mal, vor Wut oder vor Traurigkeit auf der Bühne zusammenbricht oder eine große Liebesszene. Das können die Europäer nicht so gut. Also nicht, nee, Entschuldigung, ich sollte nicht sagen, die Europäer. Ich finde, die Deutschen können das nicht so besonders gut. wenn ich mir die Engländer angucke, sind ja auch Europäer, yeah. Die können es brillant. Also ich finde, die Engländer sind im Theater und im Musical sind sie einfach genial. Also das muss man auch klar nochmal unterscheiden, ja. Also das finde ich jetzt so irgendwie. Aber ich muss auch sagen, und das, ich habe in Deutschland, muss ich sagen, ich habe hier nie in Musicals gearbeitet in Deutschland. Also, oder jetzt in Europa, sag ich jetzt mal. Und ich weiß es aber eben von Bekannten oder eben auch, wenn man sich das anschaut oder so. Und dafür können die Europäer halt andere Sachen besser. Also das ist halt immer so ein bisschen so ein
Hinweis. Was ist da für dich denn? Besseres System, so ein Schmoll. Make Chaos bei der Probe und dann perfekten Auftritt oder
ja,
angedreht.
Ja, das würde ich jetzt schon sagen. Wobei ich muss sagen, ich tue mich schwer mit Chaos bei den Proben. Weil also ich bin jetzt, ich habe ja jetzt also auch schon, ja, wie lange jetzt? Fast 14 Jahre mache ich ja meine eigenen Programme und ich bin also Solo-Performer und ich habe das natürlich da schon mehr in der Hand. Ne? Also wenn ich jetzt arbeite, dann habe ich natürlich auch meine Musiker um mich rum, die ich auch schon jahrelang habe. Und das auch nicht umsonst, weil die Leute sind zuverlässig, die sind vorbereitet, auf die kann man sich verlassen. Und die suche ich mir natürlich auch nicht umsonst aus. Ne? Also wenn ich jetzt mir überlege, ich hätte Musiker um mich rum, die chaotisch sind, das wäre für mich, das ging für mich persönlich gar nicht. Ja?
Mhm. Auch vielleicht, weil aber die Responsabilität ein bisschen groß ist, wenn ihr seht, das ist mein Numm, den du an Affisch
genau.
steht.
Genau, und es vor allem, ich will mich auch nicht aufregen. Das heißt also, wenn ich probe, also erstens probe ich mit Leidenschaft. Also ich bin jemand, der immer schon gerne geprobt hat und auch gerne lang und viel, dass es den anderen meistens zu viel wurde, weil die mir sagten, ey, du bist voll das Tier. Das kann doch nicht sein. Du musst doch mal müde werden oder du musst doch jetzt mal aufhören und wir brauchen jetzt eine Pause und ich will dann immer weitermachen. Ich verstehe dann nicht, dass die anderen jetzt unbedingt mal Kaffee trinken wollen oder so, ne? Also so bin ich dann. Aber ich bin halt auch Widder, ne? Vom Sternzeichen typisch so, ne? Also wenn dann richtig und ja. So. Und ich bin aber jetzt so mit 42, da wird man ja auch schon älter und ein bisschen lockerer in den ganzen Dingen. Und wenn man sieht, das läuft ja alles mittlerweile, dann kann man da auch mal ein bisschen entspannter rangehen und schon mal Kaffeepause mehr machen oder sowas. Ne?
Du bist aber nicht nimmend an Amerika oder eben an Europa gewischt.
Genau.
Noch drüber rausgegangen. Ja. Du musst mit 400 rumkommen. Was waren da so Dinge persönlich, Highlights, respektiv, was für ein Land, was für eine Stadt, wo du wirklich siehst, den Auftritt, das war... Wow, oder die Platz war einfach auch Wahnsinn für den selber zu sehen, den selber zu erleben.
Da gibt's natürlich viele Sachen. Ich war zweimal in Israel auf Tournee mit Orchestern. Das war grandios. Ich war in der Türkei, in Istanbul, in Ankara, das war auch grandios. Oder in Santiago de Chile oder in Paraguay, also nach Asunción, da kommt man ja auch nicht so oft hin. Wer sagt, was machst du denn in Asunción? Ja, also da war ich jetzt auch schon zweimal, aber das waren magische Auftritte, wo die Leute total ausrasten. Und das Interessante ist dann für mich immer zu sehen, also zum Beispiel die Südamerikaner sind wieder anders als die Türken oder die Israelis oder so. Und das ist so schön, diesen Unterschied zu haben. In Europa, die mit magischsten Auftritte waren in Polen, muss man ganz klar sagen. Also das war unglaublich für mich. Auch hi zu Lützeburg. Weil in Luxemburg gibt es ja auch schon einige Auftritte, die ich sehr, sehr geliebt habe auch. Und ja, jeder Auftritt, ich sage immer, jeder Auftritt ist anders und jedes Land ist anders und deswegen kann ich jetzt noch nicht mal sagen, da wäre ich jetzt lieber gewesen oder das war irgendwie noch besser als das andere, weil es toppt irgendwo alles, wenn man so viel rumreisen kann und ja, im Prinzip das, was man liebt, auch darstellen kann, also...
Und noch rappest du für am Fungal genau. Und am Retourkrennen genau. Und eben Applaus. Also.
Ja.
Genau, dann ein Land, du sagst so, da war der Publik extrem schwierig oder extrem gut. Oder hör denn das wo auf der Bühne, dass der Publik einfach unterschiedlich ist?
Also, ich müsste jetzt wirklich überlegen. Also, ich habe einmal so ein Horror, also es gibt natürlich eine Horrorstory, die gibt's natürlich immer. Und bis heute ist das bei uns, wir nennen die nur die Moorleichen. Ja, das war ganz, ganz schrecklich. Wir waren, also das kann man jetzt nicht verallgemeinern, weil das Berliner Publikum, das kann richtig super sein, weil ich habe super Auftritte in Berlin gehabt. Aber ich habe mein erstes Jahr, da habe ich gerade mich ja quasi als Solo-Entertainer war ich unterwegs und ist ja auch so schwierig, wenn man dann gerade anfängt, dass man auch die ganzen Auftritte bekommt. Und ich hatte 2008, dann hatte ich gedacht, das Glück, 6 Monate lang in Berlin auftreten zu dürfen in einem, ja, sagen wir mal, in einem Location, das war so Oh my God, also da können mein Pianist und ich, heute kriegen wir noch irgendwie, wie soll ich sagen, mittlere Schweißausbrüche, wenn wir daran denken. Das war so schrecklich. Da sind wirklich so Busse mit Busse mit Moorleichen, haben wir sie mal genannt, vorgefahren. Die kamen dann irgendwie Gott weiß woher, und das waren wirklich so richtige Proleten, und die sind dann in dieses sogenannte Dinnertheater gekommen und haben sich natürlich vollkommen daneben benommen, ja, und haben da auch überhaupt nicht, also da muss man sich vorstellen, die haben dann da nicht nur laut geredet und überhaupt nicht zuhört, sondern die haben dann, also einmal war so ein Fall, da hat einer mit Essen geworfen und der nächste hat rumgerülpst, und ich dachte, ich bin hier irgendwie völlig im falschen Film, während ich irgendwie Somewhere Over the Rainbow gesungen habe, ja, so völlig skurril, ich habe mich total in Rage gesungen und die schmissen mit Essen und rülpsten rum, also es war vollkommen, also das kann ich bei meinem Pianisten heute noch nicht erzählen, die Story, da kriegen wir beide, da müssen wir irgendwie den Wagen anhalten und erstmal die Luft schnappen, weil wir solche Horror-Erinnerungen daran haben. Und das war in Deutschland mit Deutschen, muss ich sagen. Allerdings kann ich das nicht verallgemeinern, weil ich habe normalerweise in Deutschland und auch gerade in Berlin echt super Auftritte gehabt. Aber in diesem besagten Dinnertheater absolute Oberkatastrophe. Also das ist uns so im Horror, muss man sagen, in Erinnerung geblieben. Und sowas Schlimmes habe ich auch. Ich meine, natürlich gibt es auch schon mal eine skurrile Situation. Auch in New York hatte ich schon Sachen, die waren manchmal skurril. Aber das lag dann vielleicht daran, keine Ahnung, dann war einfach Montagabend und die Leute waren irgendwie völlig müde. Und dann war vielleicht die Stimmung nicht so gut. Aber das kann ich jetzt, also ich bin immer jemand, ich sag dann immer, mein Gott, ne, jeder Auftritt ist anders, jede Stimmung ist anders, jedes Publikum ist anders, und trotzdem gibt man immer 280%. Ne?
Mehr also, ihr so ein geheuen Aussage.
Ja, schon.
Genau. Ja, das ist schon anständig als Publikum, wenn ich dazu komme.
Genau, genau. Ja, es gibt echt tolle Situationen, ja.
Nach einem Froh vielleicht bist du schon ein Trick auf den Ausbildung für eben Schauspielerei. Kriegen doch Beibrüsch respektiv Kajit Varen das so auf Knopfdruck zu kreischen am Fongol?
Ja, da gibt es ja dann verschiedene Methoden. Also ich will jetzt hier gar nicht mit Fachwörtern um mich werfen, aber es gibt zum Beispiel in meiner Schauspielschule war die Methode, dass man sich quasi in so eine Rolle ja, ich muss jetzt doch sagen, das nennt sich Method Acting. Also so Method Acting ist dann, wenn du dann irgendwie rausgehst und dich total in so eine Art Rage oder in Wut, also Wut oder in Trauer oder so rein denkst, und egal wie du das dann machst, indem du Musik hörst oder an was ganz Schreckliches denkst und dann wieder reinkommst, und dann musst du die Szene so spielen. So, dann gibt es aber auch genau das Gegenteil, also den berühmten amerikanischen, ja, Theaterregisseur und Autor David Mamet, der sagt, das ist alles Quatsch. Wenn du Schauspieler bist, dann musst du es einfach zack jetzt sofort machen, und zwar jetzt sofort, ne? Und dann, also diese Methode haben wir auch gelernt, also dass man halt verschiedene Dinge tut. Und das sind dann so Übungen, die man macht. Also entweder dieses Method Acting, wo du dann rausgehst und dich vorbereitest, also dich darauf einstellst, dass du jetzt da einen Zusammenbruch haben musst, einen Nervenzusammenbruch oder so, oder dass du es einfach machst. Das sind jetzt zwei verschiedene Methoden. So, und letzten Endes, ganz ehrlich, also du machst es dann letzten Endes genau so, wie du für dich am besten denkst, wie es für dich klappen kann. Ja.
Vielleicht auch kannst du anfangen für verschiedene Rollen. Ich meine, die bestimmt auch du Rollen. Wird ein bisschen Chemie einfach aus.
Ja, ja, klar.
Weltroll schon, du sollst Anschluss geschrieben aus, wie traurig oder mehr Wut oder wie auch immer geschrieben aus. Und da kann man vielleicht ein bisschen Chemie einfach rangehen.
Genau.
Wie krass, aber das sind ja wirklich schon die komplett verschiedenen
Vorstellungen. Genau, aber letzten Endes kommt es halt darauf an, dass du es einfach machst, ne? Und dass es dann real rüberkommt. Ich meine, es gibt ja auch die Schauspieler, die fressen sich da für eine Rolle 30 Kilo an. Das haben ja viele schon gemacht und so.
Christian Bale zum Beispiel.
Christian Bale und Meryl Streep und Charlie Theron.
Heath Ledger am Joker, der war ja auch ganz berüchtigt.
Genau, und die machen irgendwas ganz Skurriles, damit wenn jetzt einer natürlich heutzutage kann man das natürlich auch mit Computeranimation machen. Ne? Das hatten jetzt zum Beispiel hier im The Irishman. In dem Film haben sie natürlich den De Niro und den Al Pacino viel jünger gemacht. Das ist alles Computeranimation gewesen. Aber das hat man eben früher nicht gemacht, sondern haben sich, also Charlize Theron, der berühmte Film, dann war das
Monster.
Ja, Monster, genau. Hat sich tierisch was angefressen, wo du denkst, das kann jetzt nicht mehr, ja, hallo, ne? Also, aber damit sie die Rolle eben auch spielen kann und so weiter. Es macht natürlich auch nicht jeder, und gerade nicht im Theater. Also das ist schon extrem natürlich, ne? Aber letzten Endes, klar, ich meine, du musst natürlich, ne, nicht unbedingt sowas tun, um diese Rolle zu spielen, weil ich meine, zum Beispiel, das fällt mir jetzt gerade so ein, Holocaust-Filme. Ich meine, das sind ja alles junge Menschen, die heute, wenn die in so einem Film mitspielen, haben die natürlich den Holocaust nicht erlebt, Gott sei Dank, muss man sagen. Das heißt also nicht, du musst so etwas Schreckliches erleben, um die Rolle zu spielen, weil du musst halt die Rolle spielen, das ist dann so, ne? Du musst es dann rüberbringen. Gott sei Dank ist das ja so, dass man deswegen das Schauspielerei nennt. Und was letzten Endes für dich als Methode am besten ist, muss jeder halt für sich selbst entscheiden. Also, ja, gucken.
Du warst heute mit dem Solo-Programm oder mit dem Solo-Auftritt auch für Laut im NRW. Mir, vielleicht gehen wir mal zurück an die Zeit, wo du auch selber angefangen hast, die Schauspielerin. Und das hat uns ganz interessiert, hast du die Konkurrenzgedanken an der Schauspielerei.
Ja, das ist schlimm.
Dass ich ja, so ein Schmoll zusammen an einem Cast in NRW für verschiedene Stecker zu proben. Also dann aber so, dass du echt der Schiedrin nur sich guckt oder gesagt dann aber trotzdem echt das größte Ganze an.
Genau, also ich würde das jetzt mal zweiteilen. Also als junger Schauspieler, ich fand das ganz schrecklich. Also Castings war für mich der totale Horror. Ich habe das gehasst wie die Pest. Es gibt tatsächlich Leute, also vielleicht die es mögen, keine Ahnung. aber ich war auch, muss ich sagen, schlecht in sowas. Ne? Also ich bin jemand, ich habe, glaube ich, so, oder ich weiß, ich habe das Talent und hätte das Talent, die und die Rolle zu spielen, aber ich habe es gehasst, für die Rolle dann vorzuspielen, weil ich fand das immer ganz schrecklich. So. Da ist natürlich die Konkurrenz auch groß und gerade als junger Schauspieler ist es natürlich ein bisschen mehr so, dass du mit den
so Ellenbogen, genau. Also so ein, ja, schon.
Aber ich muss sagen, da gehörte ich eigentlich nie richtig zu, ne? Weil, also vom Typ bin ich schon so nicht. Ich bin eigentlich immer derjenige, der auch das Große und Ganze sieht. Und zum Beispiel heute sowieso. Also ich liebe das entweder, dass ich mit anderen Menschen zusammenarbeite. Ich sehe nie auch eine andere Frau als Konkurrenz. Das ist aber ganz selten in meinem Beruf. Also ich kenne auch keine Solistin, bis auf vielleicht meine Bühnenpartnerin Magali Dahan, die ja auch Luxemburgerin ist zum Beispiel. Die habe ich auch nach New York geholt. Wir haben zusammen eine Show gemacht. Und ich liebe es, mit ihr zu arbeiten, weil die einfach total den Gedanken hat, das große Ganze und ja, wir machen das zusammen und es wird toll und jeder hat sein Talent, jeder hat sein ja, Charisma. Und das kann eigentlich nur gut sein, weil man sich gegenseitig füttert mit dem, was man selbst zu geben hat. So sehe ich das, ne? Und ich mache das auch mit, ich habe auch zwei männliche Partner mit verschiedenen Shows, wo das eigentlich auch so ist. Klar, mit einem Mann, Frau ist immer einfacher, weil man sagt, da ist nicht so die Konkurrenz, wobei das auch nicht immer stimmt. Also ich kenne auch viele Paare, also Bühnenpaare, wo ständig Konkurrenz ist, ne? Wer ist jetzt der Bessere? Wer wird lieber gesehen von den anderen und so? Also so denke ich gar nicht, muss ich ehrlich sagen. Und das ist tatsächlich so bei mir, ne? Also ich habe aber auch, wenn ich mir Bühnenpartner aussuche, dann sind das immer Leute, die extrem Charisma haben, die was können, die entweder, also die super singen, die super schauspielern können und die auch, ja, die auch irgendwo optisch dann was hermachen, also irgendwo, ja, so ein Charisma haben, also dass sie, ja,
herausstechen.
Genau, dass sie herausstechen, dass die auf der Bühne echt was können und da kommt es mir dann auf die Show an, also, weil im Prinzip schreibe ich die Shows, es sind dann letztlich, ja, meine Shows, aber ich brauche dann halt auch ein Counterpart, also ein Gegenüber, ne? Also, und das sind dann eben entweder Frauen oder Männer. Also da habe ich jetzt einige Duo-Shows und das macht mir einen wahnsinnigen Spaß, mit so anderen Menschen auch dann zu arbeiten.
Weil ihnen sich am Fungel auch gegenseitig als Schauspieler viel kann gehen. Also man kann die verschiedenen Blickwinkel und die vier verschiedenen Reisen und die verschiedenen Lebenserfahrungen dann am Fungel.
Und es ist wirklich so, das kommt auch bei den Zuschauern super an, bei den Kritikern und die sehen das natürlich dann auch, oh, guck mal, da sind jetzt zwei, jetzt macht die gar nicht mehr alleine und so und jetzt bringt die auch noch eine Frau auf die Bühne, das kann doch gar nicht sein. So, ne? Da denke ich eben nicht an die Ellenbogen, aber ich muss auch sagen, es gibt ganz fiese Menschen in diesem Metier und denen bleibe ich auch fern. Also wenn ich merke, da ist eine bösartige Absicht und das ist wirklich in dem Job viel auch da. Also das gebe ich gerne zu. Nicht bei mir jetzt per se, aber generell ist das in dem Job so. Die wollen keinen anderen neben dir haben und das ist hart. Aber ich habe auch schon andere Sachen gemacht, wo ich dann eine junge, deutsche, sehr gut aussehende, blonde Frau in New York gefördert habe mit ihren eigenen Shows, die mal locker 15 Jahre jünger ist als ich. Also da habe ich überhaupt kein Problem damit. Also das würde ich jetzt nicht sagen, nur weil die auch groß, blond, also dieses Deutsche darstellt, würde ich jetzt nicht auf die Idee kommen, die nicht zu fördern, weil die, das war so eine Junge, ja, die jetzt im Prinzip anfing und die brauchte halt auch so ein bisschen Unterstützung und dann hat sie halt ihre eigene erste Show auch gemacht in New York und das war auch für diese Verhältnisse in dem, was man da machen konnte, sehr erfolgreich und das fand ich dann halt auch gut für sie. Es war auch für sie eine super Erfahrung und das macht mir dann halt auch Spaß, ne? Also wenn ich dann sehe, Jüngere können dann auch was von dir vielleicht noch lernen, irgendwie so nach dem Motto, weil ich meine, ist halt so, ich habe auch gern von Älteren gelernt, als ich halt Mitte 20 war und jetzt bin ich eben nicht mehr Mitte 20, jetzt habe ich eben eine gewisse Erfahrung und ich gebe das auch ganz gern weiter und ich unterrichte ja auch manchmal, ne, da mache ich so Masterklassen und so und das macht mir einen wahnsinnigen Spaß, wenn ich da mit den Jugendlichen oder den jungen Erwachsenen, sag ich mal, arbeite.
Du hast auch schon ein bisschen gespannt, ich mache da Masterklasse und eben noch andere Leute am Funkholz Schauspielerei mich nur bringen. Hast du da noch vielleicht eine Richtung, wo du dich kennst, später nach mehr gesehen, dass du nach mehr sich gibt, nach mehr Kuren gehen, respektiv, was also nach so mal, was also am großen Ganzen an der Zukunft für dich, wo du dich gesagt oder wo du da kennst, wie dann hinzugehen am Funkholz?
Also, ich bin ja, sagen wir mal so, Gott sei Dank, ich bin ja nicht, jetzt sag ich mal, berühmt, also durch Fernsehen oder sonst wie, aber ich habe trotzdem eine Solo-Karriere aufgebaut über all die Jahre und Gott sei Dank, jetzt zwar Corona-mäßig ist das alles natürlich irgendwo erstmal liegen geblieben, aber es wird ja jetzt auch wieder, es geht auch weiter und natürlich ist es immer so, dass du dranbleiben musst. Aber ich sag ganz ehrlich, ich bin absoluter Bühnenmensch. Das heißt, die Bühne ist mein Zuhause, ich bin fast obsessive. Ich will das auch machen, solange ich kann. Also es gibt da ja letztlich auch keine Begrenzung, aber ich gebe natürlich gerne auch Masterklassen. Ich möchte jetzt eigentlich nicht gerne sagen, dass ich irgendwie mal dauerhaft an die Uni gehe, aber man weiß ja eben nicht, was kommt. Also man sieht ja, was jetzt ist mit Corona oder man weiß ja auch nicht, ob man immer gesund bleibt. Also knock on wood, ne, hofft man das ja, aber was ist, wenn mal nicht, ne? Dann muss ich noch kurz da rein sagen, dass ich dann tatsächlich bei all dem busy Kram, den ich so mache, in der Welt rumreise, noch mal eben schnell ein Master-Degree gemacht habe. Allerdings in angewandten Sprachwissenschaften an der Uni in London. Das habe ich jetzt letztes Jahr abgeschlossen, weil ja einmal aus Interesse und ich habe immer gedacht, na ja, wer weiß, du hast dann Master-Degree und dann ist das schon mal irgendwo, falls doch mal irgendwas kommen sollte mit Uni und so, dass du dann halt was noch irgendwo in der Tasche hast. Das war so ein bisschen, sagen wir mal, vielleicht in meinem Hinterkopf, aber ehrlich gesagt nie so richtig präsent. Es war eher so interessenhalber und dann hat aber meine Karriere wirklich angefangen und ich bin überall rumgereist und auch in China war ich ja übrigens. Und das war auch eine sehr interessante Erfahrung, aber da habe ich auch Masterklassen gegeben und das war einfach so schön. Und
ich so Richtung Mischung zwischen den zwei. So weit genau, wie geht genau. Immer auf der Bühne genau, läuft, genau. Aber so die Masterklassen genau. Gehen da am Anfang genau. Ganz viel
genau.
Zu präsent, weil ja, da war nochmal interessant ist.
Genau, absolut.
Apropos Spruch, in übrigens, wir haben
nicht
mal den Biografie durchgelesen, sind ein bisschen gestaunt, oder viel gestaunt, wir haben 9 Sprüche gezählt.
Richtig, ja, richtig. Aber die spreche ich nicht alle. Das heißt, ich tatsächlich, also jeder Sänger hat ja irgendwie andere Talente. Und was immer schon mein großes Talent war, das ist halt mein Talent. Ne? Ich sag jetzt, das hat eben nicht jeder, dafür kann ich andere Sachen nicht. Also ich bin jemand, ich kann zum Beispiel nicht, das möchte ich jetzt direkt vorweg sagen, weil ich will nicht, dass ich das jetzt hier irgendwie so schnippisch anhört oder arrogant. Das ist überhaupt nicht. Also ich kann zum Beispiel nicht gut tanzen, also singen und tanzen, so wie die Musical-Freaks das alle können. Das war nie mein Ding, das kann ich nicht. Ist nicht mein Ding so. Aber ich konnte immer Sprachen, das heißt, sprechen vielleicht 5, 4, 5, Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, aber tatsächlich singe ich eben auch auf Russisch, Hebräisch, auf Türkisch, auf Jiddisch, neben all den anderen Sprachen, die ich gerade aufgezählt habe und das mache ich auch tatsächlich dann in der absoluten Superperfektion, dass ich im Gesang selber keinen Akzent habe, das heißt, die Türken kommen auf mich zu, sprechen mit mir Türkisch und ich sage, tut mir leid, Leute, ich kann's nicht und sorry. Ich habe genau. Oder im Hebräischen, wo dann alle auf mich zurannten und mit mir Hebräisch. Und dann ein Mensch hat so wirklich gedacht, ich wäre Israeli, wobei ich, also wirklich Israeli. Ich als große Blonde mit blauen Augen, aber es gibt es ja auch in Israel tatsächlich auch solche Leute, aber die haben gedacht, ich bin Israeli. Nee. Aber ich sag mal, im Hebräischen immer kann ich noch ein paar Sätze oder sonst wie, ne? Also da kann ich zumindest auch schon so das Alphabet und lesen, weil mich das interessiert und ich das halt so mitlerne.
Du hast auch schon ein bisschen ugeschwart mit der ganzen Corona-Zeit, ganz klar, die aus jo nicht nimm, die so all Aspekte vom Leben aus dem noch geprosselt. Und natürlich auch an die ganze Theater- und Events-Szene.
Ja.
Wie hast du dein Gefühl, hast du das Gefühl, dass du den Aspekt, also die ganze Kultur, Event, Theaterwelt, ein bisschen vergisst, respektive, wie ist es du so wird fängt, du ein bisschen mit Shows auch in Europa, wie ist das dann aber wirklich, lo?
Ja, wirklich ist es, dass natürlich ganz viele Menschen ganz viel leiden, also die Künstler, die Theater, gerade freie Theater, dass es vielen Menschen sehr dreckig geht. In Amerika läuft überhaupt nichts mehr, in Europa wird ja viel, Gott sei Dank, vom Staat subventioniert. Das bedeutet, wir haben natürlich auch bessere politische Führung als die Amerikaner, da müssen wir uns gar nicht drüber unterhalten. In Luxemburg, auch in Deutschland, ist es halt so, da ist Kultur auch Staatssache, das ist also schon mal eine gute Sache. Wenngleich ich also selber merke, ich hatte das eben vorhin in unserem Vorgespräch erwähnt, dass ich manchmal das Gefühl habe, die Leute haben sich Kultur so ein bisschen abgewöhnt, also was ich meine, die Menschen generell. Ich kann nur wirklich hoffen, dass das wirklich nur temporär ist und nicht irgendwie jetzt so ist, dass die Leute sich auf Dauer sagen, wir wollen jetzt hier Streaming irgendwas gucken. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, weil das ist ja, also ein Live-Theaterstück oder ein Konzert ist ja niemals zu vergleichen mit einem Streaming. Aber ich merke natürlich selber jetzt, ich hatte natürlich vor 3 Wochen mein erstes Konzert seit 6 Monaten. Das war dann auch, das war Outdoor und es war ausverkauft im Outdoor-Stil eben. Das war toll. Die Leute waren total, die sind völlig mitgegangen und du merkst es richtig, boah, die waren so, die lächzten quasi danach. Jetzt kommt am Donnerstag ein Konzert in Bonn mit der Militärbigband Luxemburgs, 18 Leute. Wir haben also wirklich alle Hygienekonzepte werden eingehalten. Es ist ein Riesenaufwand betrieben worden, dieses Konzert zu machen. Wir machen ein 20-Jahre-Programm. Und gerade in Bonn, meiner deutschen Heimatstadt, ist es normal so, dass es im Prinzip ausverkauft ist, wenn ich also da bin. Und es ist wirklich schwer, die Leute in die Theater zu kriegen. Also du merkst richtig, trotz aller Werbung und Vorsichtsmaßnahmen kommen die Leute nicht oder die haben Angst. Ne? Und das ist so ein bisschen das, was mich beunruhigt, was ich schwierig finde. Ich bin dankbar, dass wieder was funktioniert. Zumindest also für mich. Ich kenne viele, viele Künstler von meinen Freunden, die nichts haben, also wo immer noch gar nichts läuft. Und auch meine ganzen Auftritte muss man es gar nicht, die sind ja jetzt 6 Monate, ist nichts gelaufen, alles abgesagt oder verlegt worden. Jetzt in Amerika wurde jetzt überlegt, immer Oktober wieder was zu tun, aber das wird wahrscheinlich nichts werden. Also das werde ich jetzt in der nächsten Woche erfahren, weil bis jetzt ist alles dicht, ne? Und in Amerika wird eben auch nicht vom Staat subventioniert, sondern es nur mal so als Beispiel, also wir nehmen jetzt die Metropolitan Opera und das ist berühmt, deswegen sage ich es jetzt hier gerade. Die Leute sind seit dem März arbeitslos, die haben nur am Anfang Arbeitslosengeld bekommen, jetzt nichts mehr und die bekommen nur noch die Krankenversicherung bezahlt. Die bekommen nichts. Die haben keine Arbeit, keine Perspektive, die müssen also quasi, und dann in New York von ihrem sogenannten ersparten Leben, wo keiner fast welches hat, weil es so eine teure Stadt ist, dass viele Leute, ja, viele Künstler, viele Menschen die Stadt verlassen. Und das macht natürlich die Stadt arm und wir wissen nicht, wann und wie es wieder losgeht. Und die Kultur hat nicht nur wahnsinnig gelitten, die leidet nach wie vor und wird noch sehr lange leiden. Und ich hoffe, dass unsere europäischen Politiker das wirklich erkennen und dann noch mehr tun. Noch mehr. Also es wird ja schon einiges getan, aber ich hoffe, dass die das weiter unterstützen. Also, weil sonst ja, werden wir alle geistig verblöden und nur noch vor YouTube kleben oder so. Und da habe ich ein bisschen Angst vor. Ja.
Krass.
Ja. Ja, Statements. Ja. Ich meine, glatt sind sie nicht bewusst, wie krass das besonders in Amerika ist. Aber heuer ist ja auch wirklich so viel Künstler aller Brand in die ganze Eventszene. Hört aber immens viel gelitten, egal wie, auch heute in Lützeburg, auch heuer in Europa. Klar. Mir, wie genau. Es so ist, mir wenigstens eine Chance, dass verschiedene Sachen wie Kultur aber noch subventioniert gehen. Und in Amerika, Leute, geht es mit einer gewissen Person, der ist halt mir egal. Und die versteht viele Sachen nicht, die wichtig sind.
Wir kommen zum Schluss von der Episode. Ja. Und das heißt, Scoville oder zu viel als letzte Rubrik. Das heißt, wir sind 3 ein bisschen mehr pikant frohen.
Okay, jetzt kommt's. Oh, ich mache mich bereit.
Ja, du musst die beantworten. Wenn du keine Lust hast, die beantworten oder die infinite beantworten willst, dann müsst du an dem Fall einen kleinen Schutz scharfen Ölisch trinken.
Das ist auch eine Hausproduktion und alles Bio.
Okay, wunderbar. Und wenn ich dann Durchfall habe, dann seid ihr schuld.
Ja.
Scharfes Öl trinken hier, wenn ich die Frage nicht beantworte. Ihr seid vielleicht gut nach dem Bier, das wir hier schon intus haben, mein lieber Herr Gesangsverein.
Scoville
oder zu viel?
Gut, mir fällt schon ein bisschen wie skurril Anekdote von Berlin herin.
Okay.
Noch die erste Geschmackskurve und der Grabskurve. Mit mir hin, die echt froh, was war dein penibelste Moment on stage?
Wo mir der Rock runtergefallen ist und ich da in der Unterhose stand. Das war super.
Und wo war das?
Grundstilerklärungen.
Das ist wirklich passiert. Also ja, wir haben also Grimms Märchen gemacht. Grimms Märchen, also das war, wir waren auf Tournee, es war eine große Produktion, richtig toll. Ne? Also wirklich, muss man sagen, Kostüm ganz pipapo. Und wir waren in Amerika auf Tournee und es war Schultheater. Ja, und da stand ich dann auf einmal, Adrienne auf der Bühne, erzählte irgendwas vom Pferd und dann zack, der Rock rutschte runter. Ich stand auf der Bühne und die Kinder haben geschrien vor Lachen und das in Amerika. Es war super, es war einer der Top-Momente meiner Super-Karriere, wie ich dann da stand mit meiner Unterwuchs. Und die hatte auch noch so rote Pünktchen, also so ein totaler Liebestöter. Da musst du dir vorstellen, ich meine, wir waren ja auch nicht beim Erotikprogramm, aber du stehst dann da, weißt du, weiße Unterhose, so spitz, weißt du, so rote Pünktchen dann da drauf. Also es war der totale Horror. Da hat dir kein Schwein mehr abgenommen, dass du die Fischersfrau spielen solltest, die hier gerade von ihrem Mann, weiß was ich. Und also nee, es war wirklich, ja, zum Schreien im wahrsten Sinne des Wortes.
Grimms.
Tschüss, denke für den Kontakt. Also Grimms Märchen.
Ja, ja.
Und zu fangen. Genau. Showproduktion on Amerika.
Ja,
das sind die drei Wirder. Schmeidu hat aus alle CD grandiose Moment gesucht.
Scoville? Oder zu viel?
Wir kommen nur bei einer Sache, die vielleicht auch ein bisschen doof aus, vielleicht auch schon geschieht aus. Hast du schon das Eco-Schauspieler bei einer Sexszene ein bisschen zu viel exzitiert war?
Nee, eigentlich nicht.
Das ist relativ gut, Jerea. Also,
man darf sich das auch nicht immer als super erotisch vorstellen. Also, man muss sich vorstellen, da sind 100.000 Lichter und Kameras. Also, das war jetzt in einer besagten Ende der 90er Jahre Filme, wo ich einmal was Filmtechnisches gespielt habe. Erstmal 1.000 Leute um einen rum, Kameras und Lichter. Also, das ist wirklich alles andere als erotisch, okay? Also es ist nicht erotisch. Selbst wenn dann der Mann, also muss ich zugeben, der war ein sehr, sehr toller Typ und sehr schmucker etc. Ich gebe allerdings zu, dass dann nachher was mit dem lief. Oh. Während der Aufnahme und auch nicht während der ganzen Produktion, aber danach ist dann was gelaufen. Jawohl. Das ging einfach dann nicht anders. Nee, aber das war da nicht so, das ist sehr respektvoll und sehr professionell. Also
natürlich, so dann Kameran U war respektvoll und sobald Kameran aus waren, das muss man
ja,
einfach die Imagination.
Also es war jetzt nicht so, dass da einer irgendwie aus der Reihe oder dass er aus der Reihe getanzt wäre und da irgendwas gemacht hätte, was jetzt nicht Teil der Szene gewesen wäre oder sowas. Ja.
Scoville oder zu viel?
Boah, wir kommen als Last froh aus der Rubrik Scoville oder zu viel. Wie wäre mal deiner spontaner Gesangseinlag?
Oh weia. Was wollt ihr denn da jetzt hören?
Egal.
War das im Repertoire?
Das ist aber jetzt auch irgendwie, oje, oje, was könnte man denn da sagen? Lass mich mal kurz überlegen hier.
Sweet dreams and sunbeams find you. Sweet dreams to leave our worries behind you.
Reicht das?
Das reicht, ja.
So, Chris, wir haben Remenke, das Remenke, du Moment, du. Wir haben Remenke, ja, drei Gläser, ich stunde, die nochmal voll sind.
Na, dann hören wir jetzt wen.
Oh, ja, das müsst ihr jetzt machen. Ich habe alles gemacht, was ihr wolltet.
Yep.
Wild und
so,
willig.
So, holen wir dann noch als Konsequenzen. Oh.
Na dann Prost, ihr Lieben. Ich gucke euch mal zu, wie ihr jetzt Prost. Das scharfe Öl runterwirkt. Ich muss ja nicht.
Das hat mich scharf gesagt, der Laschke muss
ja, das mich scharf geht, dann ist eine ganz scharfe Krit. Boah, der läuft, Leute.
Du warst so mal, Adi.
Ja, so mal, merci. So mal Adi, merci.
Merci, Adrien, dass du dabei warst.
Jo, merci. Ja.
Das hat Spaß gemacht.
Das war das Episode vom scharfen Ölisch.
Oh. Ihr fand das, wie ich finde, auf Instagram, in einer scharfen Ölisch. Ihr könnt das gerne Feedback schreiben oder sonst irgendetwas, was euch im Herz leid. Und ihr fand das, wie gesagt, zweimal im Monat auf aldo.lu und Julie Vaughn.
Und auf alle bekannten Podcast-Plattformen, pardon.
Allez, bis nächstes Mal.
Eddie.
Ciao.